glaube, es ist viel wichtiger, mit dem Bestand an Personal zu arbeiten, den du hast.
Und den auszubauen?
Weil den auszubauen. Und ausbauen heißt ja nicht nur junge Leute einstellen, sondern das heißt auch einfach mal mit 50er einstellen. Weil das natürlich auch einfach, das ist doch Gold. Also ich brauche ja auch Leute fürs Onboarding. Ich brauche ja auch
Know-how.
Ich brauche Know-how. Ich brauche auch Leute, die Jüngeren mal wieder runterfahren, die auch was zeigen können, die Lebenserfahrung haben halt einfach.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun.
Ich habe mir Frank Steffens eingeladen. Er ist der CEO der Brünninghoff-Gruppe. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, hat 700 Mitarbeitenden. Also wir haben da über die Unternehmensphilosophie auch ein bisschen gesprochen, auch was die Brünninghoff-Gruppe eigentlich alles so macht. Und wir sind dann viel tiefer auf das Thema Karrieremenschen eingegangen. Und das war ziemlich interessant, denn er hat eine ganz klare Meinung dazu und auch zum Thema Fachkräftemangel, beziehungsweise gibt es überhaupt einen Mangel. Der Frage sind wir in der Folge auf den Grund gegangen. Und ich habe selten so einen positiv gestimmten Menschen erlebt und der die Branche wirklich so leidenschaftlich, ja, fast liebt, hätte ich fast gesagt. Also ihr werdet sehen, wie man der zusieht oder die reinhören, auch die werden es an der Stimme von Frank erleben, wie emotional positiv gestimmt er ist und auch das Thema Menschen und Weiterbildung und Ausbildung sieht. Also super interessant und ich glaube für den einen oder anderen auch sehr lehrreich in Bezug auf Weiterentwicklung von internen Ressourcen. Aber da sind wir doch gut beim Thema. Du hast ja gerade die Tür aufgemacht schon mit dem Thema. Wie viel Beschäftigte habt ihr denn aktuell?
Knapp 700, also 695 halt haben wir. Von den 695 ist die Hälfte gewerblich. Die Hälfte sind angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unterschiedlichste Ausbildung. Wir sind ein hoch, ich sag mal, technologisiertes Unternehmen. Wir sind quasi der Umsetzer. Wir haben eine extrem große Umsetzungsstärke. Mhm. Weil wir es können. Mhm. Wir haben halt quasi entlang der Wertschöpfungskette des Planen, des Produzieren und des Bauens haben wir überall Menschen entwickelt und Prozesse, die nur darauf abzielen, ein Stück digitale Welt mit dem entsprechenden handwerklichen Geschick halt dann auch in die Realität umzusetzen. Und darauf zielt das halt ab. Also das Unternehmen wird, oder mittlerweile die Unternehmensgruppe wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Wir feiern das am 29. Juni und zwar ganz klein für uns.
Achso, ich wollte gerade fragen, wo ich hinkommen muss.
Es wird kein Jubiläumsbuch, du bist nicht eingeladen. Es sind nur, musst du halt einen Arbeitsvertrag
unterschreiben. Achso, okay, darüber, später drüber.
Es ist, also wir machen das ganz klein, es kommen ja trotzdem 5000 Gäste halt irgendwie, aber
plus Family,
es ist
plus
ein Familienfest. Okay. Wir haben lange darüber geredet halt irgendwie, ob man da jetzt auch so ein Klimbim drum macht und Kunden und Lieferanten einlädt. Und nein, also die meisten Kunden und Lieferanten sind regelmäßig bei uns. Mhm. Wir haben ja 8 Standorte, an 3 wird produziert. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist das Headquarter, in Heiden, das ist im westlichen Münsterland.
Mhm. Das ist ländliche Region, oder?
Ländliche Region, 8000 Einwohner, 4 Kilometer von der Autobahn 31 entfernt, also sehr autobahnnah, logistisch natürlich fantastisch. Und profitieren von dieser Region, weil wir dort natürlich auf Menschen treffen, aus der Landwirtschaft sehr stark geprägt, die arbeiten, die Lust haben auf Arbeit, also körperliche Arbeit.
Wollen, richtig Lust.
Und können.
Ja. Das sind schon 2 gute Voraussetzungen.
Ja, weil das Handwerk überlegt sich ja schon seit einer halben Ewigkeit, wie man junge Menschen halt motivieren kann, ins Handwerk zu kommen. Und das ist jetzt weniger mit diesen ganz schlechten Kampagnen zu lösen, die ja sehr auf Stigmatisierung von Männern und Frauen fokussiert ist halt irgendwie. Mhm. Also nur weil da einer mit einer Zimmermannsluft durch die Gegend läuft, überzeugt mich das als 16-Jähriger mit Sicherheit nicht, das zu machen.
Was überzeugt denn dann?
Ich glaube gar nichts, deswegen suchen ja noch alle irgendwie ihre Ausbildungsplätze, also beziehungsweise ihre Auszubildenden. Bei uns ist es halt so, der Grundstein für die zukünftige Berufswahl wird ja schon in der Erziehung, in der Erziehungslaufbahn gelegt. Und wenn natürlich im elterlichen Haus und in allen Bezugspersonen, es geht ja schon mit der Grundschullehrerin in der ersten Klasse los, wenn also deine Bezugspersonen schon beim Aufwachsen immer quasi in Nebensätzen Argumente finden, etwas nicht zu tun, ne? Das Kind äußert den Wunsch, Feuerwehrmann zu werden und dann kommt der Opa als wichtige Bezugsperson eventuell um die Ecke sagt, lass das mal sein, ist viel zu gefährlich, dann kannst du davon ausgehen, da ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, dass der
wird kein 16 Brandler.
Oder 18 noch nicht mal davor in der Freiwilligen Feuerwehr sich noch nicht mal anmelden will. Und das ist immer das Problem. Und wir Erwachsene, wir vergessen immer so schnell den Kindern verspenden Kindern ganz häufig den, in der frühen Phase des Aufwachsens den, die Wege, weil wir natürlich in unseren eigenen Schubladen unterwegs sind und eine Lebenserfahrung haben, die wir denen jetzt schon mitteilen wollen, statt einfach die Klappe zu halten. Ist auch mal schön, einfach nichts dazu zu sagen und sagen, ja, das hört sich spannend an. Mal gucken, was wird. Man muss ja nicht gleich Ja oder Nein sagen. Das reicht ja auch einfach, indem man den Wunsch offen hält, halt einfach für das Kind. Und so ist es aus meiner Sicht im Handwerk auch. Ich bin ja selber Bauunternehmersohn. Die Familie Steffens ist ja von ihrer Baudynastie deutlich älter als die Familie Brönninghoff. Uns gibt es seit über 100 Jahren oder gab es. Das Unternehmen haben wir jetzt liquidiert. Die restlichen Unternehmen, weil die zu klein waren für mich. Also es gab halt keine Übernahmeoption. Ich hätte es nur kaputt gemacht. Ich brauche immer.
Du brauchst was Großes?
Ich brauche was Großes, ist was Kleines.
Das kaputt zu machen?
Das habe ich meinem Vater auch gesagt. Es tut mir leid, ich mache es nur kaputt halt irgendwie. Ja, das ist ein Lebenswerk halt immer. Ja, das Unternehmen, die Unternehmensgruppe ist natürlich auch in den 60er, 70er Jahren halt auch in die Insolvenz gerutscht. Es war ein riesiges Bauunternehmen auf Borkum in Berlin gebaut, riesige Projekte gemacht halt. Aber natürlich halt auch dann ganz weit. Ganz, ganz viel entwickelt hat irgendwie, ne?
Ich finde spannend, dass du gerade so von dir aus das relativ frei formulierst. Also warum finde ich das so spannend? So die über das Insolvenz und ich habe das abgewickelt und so, ne? Und nicht über die Erfolge sprichst. Das war jetzt eher der zweite Nebensatz von dir. Und ja. in über 120 Podcast-Folgen, ja. Glaube ich, kann man eher dafür sprechen, dass die Bauindustrie eher sich positioniert als was wir alles geschafft haben. Oder Menschen, mit denen ich spreche, was sie alles geschafft haben. Und wenig über Fehler reden. Aber bei dir scheint das irgendwie...
Es ist ja nicht immer ein Fehler. Also wenn du ein Unternehmen liquidierst, hat irgendwie ist das ja kein Fehler, sondern meistens ja ein Ergebnis aus einem relativ langen Diskussionsprozess, in dem man Entscheidungen treffen könnte. Und eine Entscheidung ist ja nicht nur mit was zu wachsen und etwas Neues zu machen, um noch mehr irgendwie zu tun, als man eh schon tut, sondern und das ist ja auch Teil meiner heutigen Aufgabe, jetzt seit jetzt auch schon 15 Jahren bei Brönninghoff, das Portfolio regelmäßig zu bereinigen. Es gibt so ein Ich komme ja quasi aus dem Konzerncontrolling, also ich bin Wirtschaftsingenieur und komme ja eigentlich direkt nach dem Studium, hat mich keiner in der Bauwirtschaft gebraucht. Das passiert ja meistens halt immer, du bist fertig, bist hochqualifiziert, bist der Erste, der auf dem Markt ist und zack, hat die Branche andere Interessen halt irgendwie. Ja. Und ich bin dann in den Handel reingerutscht. Ich bin also die ersten Jahre, also ich war erst in der Telekommunikation während meines Studiums, damals beim größten regionalen TK-Anbieter bei der EWE Tel. Wir sind ja hier in Hamburg und die EWE sitzt als Energiedienstleister in Oldenburg. Das ist ja noch ein bisschen weiter westlich von hier. Und wir waren damals riesig, also in Deutschland der größte Anbieter. Und da habe ich ja quasi schon früh mit der im Mobilfunkbereich mit großen Siemens-Beratern halt Mobilfunkkonzepte gefahren. Da viel gelernt, danach in das Controlling aufgebaut, ins Controlling reingerutscht und dann viel bei der Hagebau gelernt im Handel.
Im Handel, richtig im Handel, klassisch.
Genau, also okay. Hardcore-Handel halt irgendwie. Sein. Ja. Und dann aber eben auf der Konzernebene und bin dann über die Hagebau in die Organisationsentwicklung reingekommen und bin zertifizierter Organisationsentwickler. Und das ist natürlich so, mich interessieren immer die Funktionsweisen von Unternehmen. Also es geht nicht wirklich darum, sich jetzt an Umsätzen oder sowas zu orientieren, sondern die Fragestellung ist ja immer, wie bekommen wir es hin, die Organisationsstruktur so zu mobilisieren, dass sie halt über sich hinaus wachsen kann. Das ist das eigentliche Thema. Und das eine ist natürlich halt, sie permanent in Frage zu stellen und rumzumäkeln. Also rumzumäkeln heißt, wenn man sich als CEO immer dahinsetzt und sagt, die jungen Leute sind faul oder wir kriegen halt unseren Personalbedarf nicht gedeckt, weil die Leute wollen nicht mehr arbeiten. Und haben, ja, das ist das Ergebnis, aber du musst dir natürlich auch zeitgleich immer anschauen, was hast du persönlich oder ich persönlich und deine Vorgänger denn nicht getan, damit es jetzt eigentlich dazu gekommen ist halt. Und die Bauwirtschaft in Deutschland, die lebt ja immer in ihren sehr regionalen Bubbles und in ihrem regionalen Kosmos. Das heißt, die Einflussnahme ist riesig für uns. Keiner ist international. Wir reden ja nicht über die große, weite Welt, sondern wir sprechen gerade über einen sehr, auch was die Mitarbeiterrekrutierung angeht, und über einen sehr lokalen Markt. Ja. Bei Brönninghoff ist dieser Markt, den kann man sehr, sehr genau den Radius definieren, der ist bei maximal 40, 50 Kilometer, weil viel mehr wollen die Leute nicht fahren. Das heißt, wenn du dann den Radius um Heiden setzt, dann einfach, weißt du ja ziemlich, sehen wir ja genau, wo kommen die Leute her, aus welcher Region. Und je größer die Städten werden bei uns, umso weniger Mitarbeiter haben wir. Und dann sieht man das natürlich sehr genau, dass wir natürlich auch von der Organisationsentwicklung, auch heute noch, sehr stark in der Mitarbeiterrekrutierung auf Leute setzen, die eben einen sehr handwerklichen Background haben. Halt einfach. Und das tut der Organisation gut, weil du einfach Leute hast, die eben nicht... Ich sag mal, wie soll ich das sagen, die nur Ideen haben, sondern du hast einen Großteil an Leuten, die haben Ideen, aber sind auch in der Lage, diese Ideen umzusetzen. Und das bringt dich runter. Und das habe ich damals im Handel immer genervt. Ich war für eine große Kooperation dort und mich hat das immer genervt, deswegen bin ich auch nicht mehr da, dass man Strategien entwickelt hat, obwohl man, also für den Handel, obwohl man nie Kontakt hatte zum Endkunden. Also man hat, was weiß ich, Prospekte gemacht, man hat Produkte ausgewählt, hat aber immer den Kunden ausgewertet über große Datenbanken, hat aber nie Kontakt wirklich zu demjenigen, der das dann kaufen soll. Halt, ne? Das hat mich furchtbar genervt. Und da musste ich wieder in den Bau zurück, sonst ging das überhaupt gar nicht.
So Leute, und hier kommt nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben für euch den YouTube-Kanal Digitalwerk Podcast. Den gibt es schon eine Weile, da könnt ihr immer die Gäste auch nochmal angucken und sehen, wie emotional und engagiert sie hier im Podcast-Studio bei uns sitzen. Und dann gibt es einen zweiten Kanal, der nur Digitalwerk heißt. Hier haben wir für euch seit kurzem Info-Entertainment-Dokus rund um die Baubranche. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es geht um Bau, Immobilien, es geht aber mittlerweile auch um Energie und Mobilität. Also super spannende Projekte. Wir gucken uns nicht nur Projekte in Deutschland an, sondern auch in Australien waren wir vor kurzem und haben uns da gigantische Projekte, verschiedene Städte für euch angeguckt, haben Kurzfilme draus gemacht. Aber natürlich auch Projekte, die vor der Haustür liegen, wie TXL, also ein 8-Milliarden-Projekt hier mitten in Berlin mal wieder. Wir haben uns den höchsten Wolkenkratzer in Berlin angeguckt, der gerade in der Erstellung ist. Wir haben Krankenhäuser gesehen und vom Staatssekretär interviewt bis zum Klinikdirektor für euch wirklich viel gemacht. Uns freut es, wenn ihr jetzt vorbeiguckt und den Kanal abonniert, wenn euch die Projekte gefallen. Und wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Themen, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf euren Input.
So, 15 Jahre bis jetzt im Bau wieder zurück. Das ist ja schon eine ganze Weile. So, 15 Jahre auch bei einem Unternehmen. Das ist ja jetzt auch nochmal... Ja, gar nicht so normal, dass man
zwangsläufig 15 Jahre in einem Unternehmen. Das ist meine längste Beziehung, die ich jemals hatte. Sogar meine jetzige Frau und ich sind noch nicht so lange verheiratet.
Ob das gut oder schlecht ist, das musst du beurteilen.
Nein, das ist ich sag mal so, ich sag das immer ganz liebevoll. Es ist interessant. Es gibt auch Leute, die behaupten, ich werde den Laden wahrscheinlich nie verlassen, halt einfach. Drohen natürlich meinem Gesellschafter immer wieder halt irgendwie, du hast ja immer mal Momente im Leben, im Jahr, wo du einfach sagst, ich schmeiß jetzt alles hin. Ja. Jetzt kommt die Scheidung halt irgendwie, und ich meine das dann natürlich auch ernst, wenn ich sowas sage, das wäre ja sonst irgendwie ein bisschen blöd. Das Ding ist halt einfach nur, es gibt halt, es wird immer dann, mache ich einen Rückzieher, weil es halt so schade ist halt, ne? Wir haben jetzt,
Was ist so schade?
So schade wäre es halt, wir sind sehr strategisch, vor über 10 Jahren haben wir uns dafür entschieden, alle 5 Jahre oder alle 4,5 Jahre eine neue Strategie oder eine relaunchte Strategie zu machen. Also wir gehen wirklich sehr dogmatisch diesen strategischen Prozess durch. Du könntest dir jetzt ein Management-Handbuch daneben legen und du wirst das auf uns transferieren. Du könntest diesen Prozess 1:1 wiederfinden. Bin ja auch noch Lehrbeauftragter seit 16 Jahren an 2 Hochschulen. Da gebe ich das natürlich genauso dogmatisch weiter, an dem Beispiel Brünninghoff.
Für welchen Bereich?
Unten im Biberach für Marketing und in Oldenburg, wo ich ja auch studiert habe seit 16 Jahren, für das ganze Thema Organisationsentwicklung und Strategie, wo es ja auch darum geht, diese strategischen Prozesse in Kommunikation aufzulösen, weil das ist ja das Hauptproblem. Dann hast du eine Strategie entwickelt, im kleinen oder im großen Führungskreis, und dann kommt die große Frage, wie bringen wir den ganzen Rummel denn jetzt an die Belegschaft ran halt einfach. Ja? Und zwar so zielgruppengerecht halt einfach, dass die damit auch was anfangen können. Halt, ne? Und das bringe ich halt den Studenten und den Studentinnen bei, weil sie natürlich zeitgleich erleben halt einfach, dass erstmal Strategie nicht wehtut. Und Strategie ist halt nicht schwarz oder weiß, sondern ist halt eine absolute Grauzone. Und wenn du mit vielen Menschen unterwegs bist, so wie wir, zum Beispiel so dieser typische Ingenieurberuf, erzwingt das. Viele denken nur in Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß. Und die auch bei jungen Menschen und diese Kreativität zu haben, dass man von einer Strategie abweichen muss, um das eigentliche Ziel zu erreichen, die haben nicht viele, weil diese Abweichung verursacht natürlich Stress im Unternehmen. Das Unternehmen wird gestresst. Na, du hast ein Ziel kommuniziert an alle und dann denken die, das ist es jetzt halt auch. Und ein halbes Jahr später ist wirklich ein Sack Reis in China umgefallen. Das soll ja mal passieren. Früher hat man sich noch drüber lustig gemacht, aber wenn wirklich heute irgendwas umfällt in China, dann sind unsere Lieferketten gestört. Ja, haben wir alle. Und auf einmal musst du dich wieder umstellen. Und diese multiplen Anpassungen, da haben wir jetzt auch wirklich 10 Jahre gebraucht, damit diese Organisationsstruktur bei Brünninghoff nicht jedes Mal umkippt. Also es geht ja darum, dass man quasi an diese Organisation, dieses Ökosystem quasi so stärkt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon also nicht Opfer werden einer Veränderung, sondern teilweise die Veränderung selber mit anstoßen können. Das tun wir, indem wir einen extrem gut laufenden Innovationsmanagementprozess beispielsweise bei uns vor 4 Jahren eingeführt haben. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten der Organisation, Veränderungen auch, also an Veränderungen mitzuwirken, ohne die Veränderung, die Auswirkungen schon zu kennen, logischerweise. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie natürlich halt auch eben gut informiert, wenn Veränderungen anstoßen. Das heißt, wir haben verschiedenste Angebote. Das Brünninghoff Update ist ein Angebot, aber das ist ja sehr, ich sag mal, distanziert. Wir haben aber auch persönliche Angebote. Ich bin also alle 4 Wochen als CEO, gibt es bei uns in der Akademie, wir haben seit 10 Jahren unsere eigene Akademie.
Online-Akademie oder
physisch? Nö, ist hybrid. Oder? Also ist halt, wir haben eine Akademie, richtig so physisch, es gibt ein Gebäude. Und da,
wer kommt dahin?
Nur unsere Leute.
Okay.
Ist nur für Mitarbeiter gedacht.
Und egal, ob gewerblich, also Handwerker oder Ingenieur, Architekt.
Sind alle erlaubt, hat irgendwie Soft Skills, Hard Skills, Software-Schulungen, aber halt auch rechtliche Schulungen, also das, was gebraucht wird.
Aber wie muss ich mir vorstellen? Das heißt, als Mitarbeiter habe ich irgendwo einen Zugang und kann sagen, die Kurse werden angeboten oder
du verdonnerst mich? Im Internet hast du das Akademieprogramm. Also wir haben fast im Jahr über 100 Angebote.
Okay, wow.
Und übers Internet kann wirklich jeder Mitarbeiter das Programm buchen. Das, was es braucht, manchmal geben wir Dinge vor, weil nicht jeder kommt freiwillig auf die Idee und möchte sich weiterentwickeln. Also muss man natürlich auch als Führungskraft ein bisschen anstupsen.
Ist das Thema ein Thema, wo du sagst, das würdest du jedem empfehlen, der eben eine Organisation leitet, sowas einzuführen, so eine eigene Akademie? Oder ist das aus deiner Erfahrung?
Nee, das würde ich jedem empfehlen, das würde ich jedem CEO empfehlen, der Menschen mag.
Und weiterentwickeln möchte.
Genau.
Und seine Organisation
mag. Und der halt auch quasi, der oder die Person natürlich auch Interesse hat, am Tagesgeschäft teilzunehmen. Also der, das ist ja ein ganz, da gibt es ja auch unter den CEOs ganz unterschiedliche Qualitäten halt einfach, ja. Gar nicht bewertend gut oder schlecht, sondern es gibt natürlich CEOs, die sind weit entfernt vom Tagesgeschäft, entwickeln aber natürlich Strategien, die das Tagesgeschäft im dümmsten Fall natürlich konterkarieren und eher verschlechtern, weil sie halt einfach das Ursache-Wirkungsprinzip nicht mehr richtig einschätzen können, weil sie einfach entweder vielleicht nie oder gerade in dem Unternehmen, in dem sie momentan arbeiten, diese Tiefgänge nicht miterlebt haben. Hängt aber auch immer davon ab, wie heterogen das Geschäftsmodell natürlich heute ist. Ne? Wir machen ja vieles. Also muss man natürlich halt auch immer sich überlegen, halt, wo mache ich jetzt welche Maßnahme, weil das sich konsequent natürlich irgendwo auswirkt. Absolut. Ne? Wenn ich nur Butter verkaufe, dann ist das mit Sicherheit eine andere CEO-Tätigkeit, als wenn ich natürlich halt, ich sag mal beispielsweise, das ganze Frühstück verkaufen muss halt irgendwie.
Du hast das jetzt schon angesprochen gerade. Ja. Ihr macht ja sehr viel.
Ja.
Also wirklich ja viel. Vom Produzieren, vom Bauen, vom Planen. Ist das manchmal zu viel?
Es ist, ich habe das gestern noch mal einem Wettbewerber gesagt, hat einfach, es ist halt so, dass wir haben Produkte, die wir planen, die wir vorfertigen, die wir dann auch in unseren eigenen Projekten oder halt auch über Lieferprojekte halt ausliefern. Wir haben Produkte, die wir customizen können. Und der Unterschied ist jetzt zu den Wettbewerbern, der hat Produkte, die man nicht customizen kann, weil sein Endprodukt ist halt das Gebäude und unser Endprodukt ist das, was bei uns auf den Fertigungsanlagen liegt. Und wir sind die Möglichmacher, die einfach seit 50 Jahren es möglich machen, egal was für eine Esseklasse da draußen realisiert werden muss, egal ob sie in Deutschland oder in Europa oder auf der Welt realisiert werden muss, wir schaffen dafür eine Lösung, dass das mit einem hohen integralen Planungsansatz, mit einem hohen Vorfertigungsgrad und mit einer hohen Kreislauffähigkeit auch abgeliefert wird. Ob wir das dann später schlüsselfertig, teilschlüsselfertig oder als reiner Bauteillieferant mit oder ohne Montage abliefern, ist uns am Ende des Tages schnurzpiep egal.
Aber ihr könnt die ganze
Wertschöpfungskette. Und das ist die Komplexität in der Auslastung halt einfach, weil wir haben natürlich, ich sag mal, überall eben unsere produktiven Arbeitskräfte. Wir sind einer der größten Holzvorfertiger in Deutschland. Wir haben ein riesiges Betonfelterwerk, sind Weltmarktführer in der Herstellung von Holzbogenverbunddecken, haben einen riesen Stahlbau, Aluminiumfensterbau, plus die Planung, plus die Montage. In unterschiedlichen Gewerken. Und du musst natürlich so akquirieren in deiner Akquise-Pipeline, dass wirklich alle, ich sag mal, zu 100%, 120% ausgelastet sind.
Was ist denn, wenn es nicht gelingt?
Also dann haben wir
einen Stillstand?
Nee, dann haben wir einen riesigen Wert in dieser Firma. Und der entsteht nur, wenn du selber ausbildest. Wir haben also natürlich Mitarbeiter, die haben eine Ausbildung als zum Beispiel Metallbauer. Die arbeiten im Stahlbau. Und nehmen wir mal an, der Stahlbau ist gerade nicht ausgelastet oder eine Fertigungslinie kippt gerade. Und zwar nicht nur, weil kein Auftrag da ist, sondern weil es an Freigaben fehlt. ne, weil die Baugenehmigung nicht da ist oder gibt es ja,
und sind ja sehr
die typischen Risiken halt, ja, die alle kennen, aber immer alle genervt sind halt irgendwie. Ne? Ja. Aber sie sind halt einfach da und auch nicht wegzureden. Und dann können wir tatsächlich, zum Beispiel so ein Metallbauer kann ja bei uns im Alubau arbeiten. Mhm. Oder den nehmen wir mit in die Betonfächerproduktion. Mhm. Und dieses, das ist eben, wir können Entscheidungen treffen mit unseren Leuten. Wir können dann sagen, ja klar, ich kann die Linie jetzt nicht, ich kann die Leute jetzt nicht irgendwie nach Hause schicken nur, sondern wir versuchen dann wirklich innerhalb der Gruppe wirklich alle irgendwie in Auslastung zu halten.
Du brauchst aber auch eine Mannschaft, die da mitgeht. Wollte ich gerade sagen, ja, ist das eigentlich schon fast gewollt auch, andere Bereiche gewollt, kennenzulernen? Ja. Genau. Also egal, ob jetzt Auslastung oder fehlt oder sozusagen Kapazitäten frei sind, sondern zu sagen als Mitarbeiter, hey, den Job mache ich irgendwie die nächsten 40 Jahre, okay, aber ich kann irgendwie in Variante B reingucken, in Variante C reingucken. Ist das möglich bei euch?
Oder? Richtig, das ist halt auch gewollt. Du kannst ja auch, je nachdem, wo du in deiner Lebenssituation stehst, gehen wir ja auf jeden Einzelnen ein. So, das heißt also beispielsweise, du machst jetzt mit 16 die Ausbildung bei uns, dann bist du 3 Jahre, machst du die Ausbildung. So, da bist du jetzt erstmal, da musst du, bist du ausbilden. Da musst du jetzt erstmal das musst du hinkriegen. Dann gehst du ja in deine Gesellenjahre rein. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was machen die Jungs und die Mädels jetzt? Ne? Gehen die jetzt nochmal, die haben ja damit halt auch eine Zulassungsvoraussetzung für Studium, je nachdem, wie der letzte Schulabschluss gewesen ist, ob das jetzt Gymnasial, Realschule, Hauptschule war halt irgendwie. So, dann haben die Möglichkeit, quasi entweder sich im Handwerk, zum Beispiel durch eine Meisterqualifizierung oder durch eine Technikerausbildung weiter zu qualifizieren oder durch ein Studium, Fern- oder Vollzeitstudium. So. Und oder sie arbeiten einfach weiter. Wenn sie weiterarbeiten bei uns, also erstmal gehen wir auf jeden ein. Also wir bieten jedem eine Möglichkeit, was zu tun. Wir können auch dual machen halt, also Ausbildung und Studium. Auch das geht bei uns halt, sowohl kaufmännisch als auch technisch. Aber wir gehen auf jeden ein und schaffen wirklich bei jedem die Grundvoraussetzungen, wirklich dann halt auch den nächsten Lebensweg zu gehen. Also als Beispiel, wenn einer, der sitzt jetzt in Heiden, hat eine Ausbildung als technischer Systemplaner gemacht, möchte hier in Hamburg studieren, haben wir jetzt gerade den Fall, hat einfach. So, dann studieren die hier in Hamburg und arbeiten hier bei mir in der Niederlassung als Werkstudent weiter. Ne? So, das ist, oder in Berlin oder wo auch immer, oder in Münster. Ja. Wenn die Leute aber ihre Ausbildung haben und sie gehen ihren ganz normalen handwerklichen Lebensweg weiter, dann haben sie die Möglichkeit, irgendwann entscheiden sich ja Produktion oder Baustelle. Mhm. Und nehmen wir mal an, zum Beispiel die Baustelle, das ist, glaube ich, am besten aufzuzeigen. Wir sind ja seit 50 Jahren, wir sind ja bundesweite Anbieter, das heißt unsere Kolonnen, wir haben 45 Kolonnen, sind ja per se unterwegs, sind immer unterwegs, mit dem ganzen Gerät.
Was heißt, so typisch Montag bis
Donnerstag, Freitag irgendwie? Genau. Die fahren montags los und je nachdem, wenn es München ist, dann fahren sie um 3 Uhr los und wenn es halt irgendwie Köln ist, fahren sie halt irgendwie um 4 Uhr los. Ja. So. Und und da ist natürlich so, da ändern sich ja auch die Lebenssituationen. Mhm. Das sind ja meistens, wir haben leider noch nur Jungs halt irgendwie, noch keine Mädels. Dann ändert sich das irgendwann, die lernen mit 25 eine Freundin kennen halt irgendwie, dann wird 5-6 Jahre ein bisschen miteinander rumgespielt und dann irgendwann kommt ja die Situation, jetzt soll es ernst werden, Anfang 30. Und in den Phasen, das ist ja entscheidend, dann ist ja die Frage Haus, Kind, je nach Reihenfolge und dann versuchen wir natürlich auch mit denen abgestimmt, diese Lebenssituation auch im Alltag zu verplanen. Das heißt, dann hat zum Beispiel ein Mitarbeiter die Möglichkeit, in die Produktion zu gehen. Ja, oder es werden genau die Baustellen ausgewählt, die im näheren Umkreis sind, ne, weil natürlich halt auch für jemanden, der im Handwerk ist, das ist ja das gleiche Thema. Die Mädels, die da geheiratet werden, die haben natürlich ähnlich wie das in anderen Haushalten ist, die wollen halt auch nicht 100% die Erziehung machen. Die haben halt auch ein Leben halt irgendwie. Ja, das stimmt. So, also das heißt, wir gehen auf jeden Wunsch ein und sehen auch zu, wirklich alles möglich zu machen, was geht. Und das verändert sich natürlich halt auch.
Ist das aber auch gleichzeitig irgendwo ein Hemmnis zu wachsen, weil du eben, also Fluch und Segen zugleich, ich sag mal, für den Mitarbeiter natürlich die große Freude, dass er einen Arbeitgeber vielleicht hat, der sehr individuell Sachen entscheiden kann. Mhm. Aber limitiert euch im Wachstum oder sind die Prozesse dadurch natürlich irgendwie aufgeblähter, um
das dem gerecht zu werden? Wir sind nicht aufgeblähter, aber der Weg zur Lösung ist halt sehr diskussionsfreudig. Es wird viel diskutiert, manchmal zu viel, aber das schweißt ja auch zusammen. Und deswegen sagte ich vorhin, also als CEO muss man sich einfach, wenn man bei uns arbeitet, es gibt zu ganz vielen Unternehmen und zu uns gibt es einen riesen Unterschied. Wenn man bei uns arbeitet, also wenn ich Geschäftsführer suche, dann muss ich denen immer klar machen, dass sie halt nicht auf dem Blatt Papier entscheiden können, ob sie einen Nachunternehmer beauftragen, sondern wir müssen erst bei uns im Hause sehr, sehr detailliert abstimmen, ob das nicht doch eine Eigenleistung ist. Also es wird jetzt nicht einfach, weil ich sag mal nach Matrix entschieden, nach Prozent und absoluten Werten, Eigenleistung oder Fremdleistung, sondern es ist dann halt auch eben ein Entscheidungsprozess, der natürlich halt auch darauf basiert, Neues auszuprobieren halt. Ne? Also und sagen, nee, also wir geben jetzt mal unseren Leuten eine Chance. Du kannst jetzt nicht einfach das an einen Narrenthema weitergeben. Okay. Und das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, was viele Manager da draußen teilweise nicht mehr können, ist wirklich mit dieser Gewalt an Kommunikation umzugehen. Weil du kriegst ja sofort Feedback. Wenn du Nachunternehmer beauftragst, dann hat der die ganzen Probleme, die der Bau hat, das nimmst du aus deiner Firma raus, als Generalunternehmer nimmst du raus und verlagerst das in eine andere Unternehmensorganisation. Du wirst nie was von denen mitkriegen. Die ganzen Diskussionen kriegst du nicht mit. Diese ganzen Verschiebungen kriegst du nicht mit. Die Mitarbeiter, die nicht ausgelastet sind, der Nachunternehmer, der ruft ja nicht bei dir an und sagt, ey, eine ganze Kolonne ist nicht ausgelastet, was mache ich denn jetzt?
Im Zweifel ruft er an, wenn er das Geld braucht.
Richtig, genau, da ruft er an. Und das Problem, da hat die Bauwirtschaft sich jetzt jahrzehntelang dran gewöhnt, hat einfach für... Es sind zwar immer noch 900.000 Beschäftigte, ja, wo auch immer die sind, ich weiß es nicht ja gerade. Aber
im Hamburger Hafen.
Vielleicht halt irgendwie. Aber das Ding ist halt, es gibt zu wenig Manager, die noch für so viel gewerbliches Personal verantwortlich sind. Ja. Und dadurch verliert sich natürlich ein ganz wichtiger Bezug natürlich. Und du kriegst auch nicht mehr, du hast kein Gespür mehr dafür, welche Veränderungen du wirklich, also was die Veränderung auch der Bauwirtschaft braucht. Ne? Weil du einfach sagst, das ist ja nicht nur die Verantwortung der Kapazität und der Ressourcenverteilung, sondern halt auch ein juristisches Thema. Mhm. So, das heißt, du gibst die ganze Verantwortung an jemanden ab, der deutlich kleiner ist als du, und damit ist das Thema durch. Du sagst halt, habe ich verhandelt, das ist vereinbart, und ob der Schiffbruch erleidet und ob es den in 5 Jahren noch gibt, ist mir eigentlich egal. Das sichert mir die Bürgschaft ab. Natürlich handhaben das halt auch viele Unternehmer anders halt einfach, aber wenn du Verantwortung immer nur abgibst, statt sie im eigenen Unternehmen selber zu tragen und dann auch gerade stehen zu müssen und vor deiner eigenen Truppe zu stehen, die gerade nicht ausgelastet ist, und denen zu sagen, pass mal auf, also wir müssen jetzt in Kurzarbeit gehen oder für die nächsten 2 oder 3 Wochen halt einfach, oder denen zu sagen, pass mal auf, wir gehen nicht in Kurzarbeit, wir finden jetzt hier Lösungen innerhalb der Gruppe halt einfach, dass ihr in Arbeit seid, den Rest müssen wir über die Zeitkonten und über Resturlaube irgendwie abarbeiten. Und diese Härte, Die brauchst du einfach, die brauche ich zumindest, um mich wieder runterzufahren und nicht halt irgendwelche Höhenflüge zu haben. Allein.
Ja. Die Höhenflüge, ja genau, die sind ja alle hinter uns, sozusagen die Höhenflüge in der Baubranche. Wie guckst du auf die Perspektive in die Baubranche rein? Ihr seid, und jetzt vielleicht das ja auch wieder gleich als positiven Aspekt und gleichzeitig wieder negativ, sehr divers aufgestellt.
Richtig, genau.
Fluch und Segen, heute der Segen, dass ihr so vielfältig seid und nicht von irgendwie der Krise, Krieg, was auch immer wir jetzt nennen wollen, betroffen seid?
Ich glaube, wenn man das 50, wir sind jetzt ja 50 Jahre alt hat irgendwie, und ich glaube, wir sind seit 50 Jahren so divers aufgestellt.
Von Stunde null?
Von Anfang an halt einfach so. Natürlich sind in den ersten 10 Jahren, gab es halt noch kein Betonfertigteilwerk oder vielleicht kein Stahlbau, aber dann relativ schnell so. Und dieses Divers ist natürlich rein vom Management her eine super, was eine extrem coole Risikoverteilung halt. Ne? Also mir ist das hier scheißegal, ob der Wohnungsbau läuft oder nicht läuft. Ja, ich sage das immer, ich habe keinen Stress. Der einzige Stress, den ich habe, ist in der Produktion, weil natürlich ein nicht unwesentlicher Teil an Holzrahmenbauelementen bei uns in den 3 Werken natürlich für das mehrgeschossige Bauen da sind. Und wenn der natürlich nicht läuft, dann habe ich einen Stress in der Produktion. Aber das Projektgeschäft interessiert mich nicht, die Bewohner halt einfach. Wenn ich im Jahr mal einmal einen Wohnungsbau mache, dann bin ich durch. Es gibt halt einfach, und jetzt auch nochmal zu dem Thema Erfolg oder halt auch mal Misserfolge. Für uns ist eigentlich der Erfolgsgrad, wenn wir die Organisation übers Jahr bei über 100% Auslastung haben. Und das bekommen wir nicht hin, indem wir noch mehr Umsatz machen, sondern das bekommen wir nur hin halt einfach, wenn wir auch mit Kunden, für ganz besondere Kunden, jeder Kunde ist besonders, aber auch für Kunden, die uns verstanden haben, wie wir funktionieren, Projekte oder bestimmte Leistungen abwickeln dürfen, die dann auch einfach durchlaufen, wo Entscheidungen frühzeitig kommen, wo die Kunden auch verstanden haben, dass sie Teil des Projektes sind. Nicht jeder Kunde versteht das halt einfach, dass man ihn braucht oder sie braucht.
Ganz am Ende.
Genau, oder ja, die das auch verstehen, ne, was natürlich integrale Planungsprozesse und Vorfertigungsprozesse natürlich auch verursachen hat. Aber nicht jeder versteht das, wenn die Rechnungen einfach bezahlt werden und nicht, wir können da immer über alles reden, aber wenn einfach bezahlt wird, also wenn Menschen auch bitteschön Leistungen beauftragen, wo sie auch Geld haben. Nicht jeder nicht jeder hat tatsächlich das Geld halt irgendwie um.
Stellt
um
aber erst später fest.
Leider halt einfach, ne? Da helfen auch leider Versicherungen und Auskunfteien manchmal leider nicht halt irgendwie, ne? Auch das soll passieren, das ist halt passiert halt sehr, sehr selten. Aber wir sind halt einfach, unsere natürliche Grenze im Projektgeschäft sind unsere 130 Leute in der Montage. Mhm. Und weil wir halt immer sagen, das, was wir selber produzieren, für unsere eigenen Bauprojekte, die wir schlüsselfertig abwickeln, die werden auch mit unseren eigenen Leuten montiert. Mhm. Und dann höre ich auf. Mhm. Und das verursacht dann eine natürliche Grenze momentan von 175 bis 180 Millionen Bauleistungen im Jahr.
Das habt ihr als Gesamtleistung als Unternehmen?
225, 230 Millionen. Okay. Also der Rest ist Produktion und Dienstleistungen. Und dann ist das meine natürliche Grenze und wir brauchen nicht mehr.
Mhm. Und, ihr braucht nicht mehr oder ihr wollt nicht mehr?
Wir brauchen nicht mehr. Und am Ende ist, wollen kann nicht die Rede sein, halt einfach, aber es gibt nicht das Ziel, auch der Gesellschafter hat nicht das Ziel, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt im Jahre 2030 eine halbe Milliarde machen und wollen statt knapp 700 auf 1000 Mitarbeiter hoch. Das wollen wir gar nicht, weil wir wissen natürlich halt auch, wie viel Verantwortung dahinter steckt, dieses soziale Ökosystem am Leben zu halten. Da stehen so viele Familien dahinter, da steckt eine ganze Region dahinter. Und man muss auch mal sagen, Wachstum hin oder her, das macht auch keinen Sinn, sich noch mehr Stress anzutun. Ne? Gerade auf der Geschäftsführungsebene, wir haften als Geschäftsführer für so viele Dinge und der Stresspegel steigt natürlich immer weiter an. Und wo man, ich habe das gestern noch wir sind gerade mitten in der Nachhaltigkeitszertifizierung für den CSDR-Bericht halt einfach. Und das Problem ist halt einfach, wir werden als Geschäftsführer im Handelsregister in Deutschland natürlich für immer mehr Themen verantwortlich gemacht. Und das ist auch so eine typisch deutsche juristische Manier. Der Geschäftsführer als natürliche Person haftet natürlich sehr schnell mit einer Viertelmillion. Also ich habe so das Gefühl, 250.000 ist immer so.
Gar nichts.
Das ist immer so ein Wert, so ein Minimalwert.
Die brauchst du erstmal links auf der Konto.
Genau, so. Und das Ding ist, wir haften, weil wir die Einzigen sind, die man ansprechen kann, wenn das Unternehmen mal über ein Jahr lang geht. Also, und jetzt kommen natürlich nochmal zusätzlich halt aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre früher war es Compliance, heute immer noch und jetzt kommen aber viele andere Dinge noch dazu. Haften wir für so viele Dinge und es macht so viel in der Organisation kaputt. Mhm. Weil wenn du als Gesellschafter einen Geschäftsführer eingestellt hast, der natürlich nur daran arbeiten, diese Haftungsthemen durchzuleiten an die Organisation, indem sie halt Unterweisungen durchorganisieren und so weiter und so fort, dann ist das natürlich kulturell natürlich schon, ich sag mal, ein schwieriges Thema halt einfach. Ne? Und die richtige Mischung zu finden, auf der einen Seite Leute zu haben, die auf der Geschäftsführungsebene, die gewisse Risiken mitgehen. Also du musst ja schon einen an der Palme haben momentan, wenn du Geschäftsführer bist. Halt irgendwie,
das in der Baubranche
auch sowieso in der Baubranche. Also da muss man wirklich einen an der Marmel haben, dass man den Job überhaupt machen will. Wenn man jetzt nicht mal das formal gesehen mal anschaut, für was man dann auch am Ende des Tages haftbar ist. Aber da muss ja jetzt gerade nur nach und nach bei mir am Gerüst runterfallen. Beim Schlüsselfertigprojekt, wo der Bauleiter vergessen hat, den vernünftig zu unterweisen oder wo der vergessen hat, irgendwie den darauf hinzuweisen, Schutzkleidung zu tragen. Ne? Die kann er ja auch wieder abgenommen haben.
Ja, natürlich.
Ne?
Ja.
Und zack, bin ich halt dabei. Ne? Da bin ich am Start.
Das ist einfach richtig am Start.
Genau, so. Und das ist eben das Thema. Und man muss immer eine gute Mischung finden, halt auch bei den jetzt auch künftigen Themen, für die wir reporten müssen, für die wir natürlich halt auch im Rahmen von Wirtschaftsprüfungen und so weiter und Juristen gerade stehen müssen, dass man die Organisation, dass die das miterlebt, dass wir das machen müssen. Und zwar nicht, indem man nur sagt, wir müssen was machen und in zwei Jahren zeigen wir euch das, sondern die Organisation bei uns ist Teil dieser Veränderung, damit sie einfach mit mir gemeinsam Verantwortung übernehmen kann. Und dass diese Verantwortung passiert nicht, indem ich formal nur meine Pflichten weiter delegiere nach unten, sondern es braucht ein Verantwortungsbewusstsein in der Breite, damit bei SEMA-Beschäftigten auch alle irgendwo miteinander und aufeinander aufpassen.
Ich hatte dich ja gefragt, eben im Blick auf die Zukunft der Bauwirtschaft, all das, was wir irgendwie in den letzten Minuten besprochen haben, klingt für mich, weil du es formulierst, du hast sehr viel aus erstmal eurer Sicht auch formuliert, sehr, sehr positiv, sehr entspannt wirkst du, wenn du darüber redest.
Ja.
Und wir haben zugegebenermaßen die Themen wenig abgestimmt, über die wir hier gesprochen haben heute. Ist das, weil du Grundoptimist bist oder guckst du da wirklich drauf und sagst auf die Branche mit deiner Brille als Brunninghoff? Ist gut, wir sind einfach gut aufgestellt. Also
erstmal ist ja meine Aufgabe ja aus Sicht meines jetzigen Verantwortungsbereichs Brunninghoff natürlich halt Perspektiven zu schaffen, positive Perspektiven. Das ist meine Grundaufgabe. Sonst wäre ich ein schlechter CEO. Positive Stimmung erzeugen, aber kein Zweckoptimismus.
Mhm. Ja? Schmaler Grat.
Schmaler Grat hat einfach, weil warum traue ich mir das zu? Warum mache ich das auch, glaube ich, ziemlich gut? Weil ich Teil des Tagesgeschäftes bin. Mhm. Ich nehme mich nicht raus, sondern alle wissen, wenn da eine Auftragsverhandlung ist, bin ich im Thema. Ich bin immer da. Von montags bis sonntags hat einfach, wenn irgendeiner irgendwas hat, wir sind immer erreichbar untereinander. Und zwar nicht nur für einen kleinen Kreis, sondern für einen großen Kreis halt einfach. Das ist also auch einmal die Erreichbarkeit und die Tatsache, dass ich das Unternehmen so gut kenne und so viel Wissen habe, halt einfach, dass ich mir auch zutraue, auch einen Landwirt mitzuwandeln, wenn es sein muss. Aber ich bin kein, ja, ich habe so tolle Leute, die können das besser. Aber.
Das ist auch gut, dass du das nochmal unterstreichst.
Und das ist eine, insgesamt über Brüninghof hinaus ist das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und ich bin jetzt nicht bei diesen Sondereffekten wie Corona oder Krieg, weil das ist nicht lesbar. Das konnte ich nicht, weil ich da auch wahrscheinlich politisch gesehen auch nicht immer so tief im Thema war, nicht voraussehen. Aber alles andere, demografischer Wandel, internationale Beziehungen, Rohstoffmangel, der Drang, Produkte, dass eine Rohstoffknappheit in Europa vorprognostiziert war, das war lesbar. War überall lesbar. Das war, schon Papa Rürup hat mich vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren daran erinnert, mit seinem Bevölkerungsbäumchen da einfach, wie sich die Bevölkerung im Jahre 2024 verändert hat. Entschuldigung, also es ist alles kalter Kaffee. Die Frage ist ja immer nur, also ich sage das ganz, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Das heißt, wir haben ja schon vor über 10 Jahren die Grundvoraussetzungen gelegt für Brüninghof. Wir haben also das genommen, was Josef Brüninghof als Firmengründer geschaffen hat, diese hohe Maß an Eigenleistung, und haben diese Eigenleistung genommen und haben sie quasi vor über 10 Jahren auf einen Zustand ausgerichtet, den wir natürlich angenommen haben. Das ist Teil der Strategie. Und witzigerweise sind die Annahmen alle zu 100% eingetroffen. Und ich bin so froh, dass es so ist, wie es ist, weil ich bin ja früher auch CFO gewesen, zusätzlich von Brüninghof. Mittlerweile habe ich einen ganz tollen CFO seit letztem Jahr, der mir den ganzen Rummel abnehmen kann, halt einfach. Und das heißt, ich habe das Unternehmen natürlich multiple geführt, halt irgendwie aus allen verschiedenen Perspektiven. Und es war, ich weiß noch, mit meinem Bankern hat irgendwie vor 8 Jahren, haben wir da alle gesessen zum Thema Zinsentwicklung, haben gesagt, das muss aufhören halt einfach. Der Zinsverfall muss aufhören. Allen Chefvolkswirten dieser Welt war klar, das geht nicht. Ja. So, und es hat dann trotzdem nochmal 7 Jahre gedauert, bis das tatsächlich eingetreten ist halt einfach. Und da muss man auch einfach sagen, ich glaube, die Frage, die ich mir auch bei ganz vielen Unternehmensentscheiderinnen und Entscheidern stelle, ist halt, wie viel Realität lasst ihr wirklich an euch ran? Und wie sehr seid ihr in einer Prognose oder inwiefern geht ihr von einem Zustand aus, der aber in der jetzigen Zeit unrealistisch ist halt einfach? Und Wachstum ist unrealistisch in der jetzigen Zeit. Es ist eher Verzicht ist das Thema, Bereinigung und auch mal einfach aufhören, Leute einzustellen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, mit dem Bestand an Personal zu arbeiten, den du hast.
Und den auszubauen?
Weil den auszubauen. Und ausbauen heißt ja nicht nur junge Leute einstellen, sondern das heißt auch einfach mal mit 50er einstellen. Oder wie viele Leute, wir haben eine gute Mischung, glaube ich. Also wir haben Bewerber, die sind 60 oder 55, 60, die stellen wir jetzt ein. Weil das natürlich auch einfach, das ist doch Gold. Also ich brauche ja auch Leute fürs Onboarding. Ich brauche ja auch
Know-how.
Ich brauche Know-how. Ich brauche auch Leute, die Jüngeren mal wieder runterfahren, die auch was zeigen können, die Lebenserfahrung haben halt einfach. So, und wie das ist ein rein menschliches Thema halt einfach. Und das hat auch nichts mit Branche zu tun. Das ist Teil eines sozialen Ökosystems, den du in jedem Unternehmen hast. Es gibt natürlich, je nachdem, in welchem im Lebenszyklus ein Unternehmen ist, gibt es eben halt auch unterschiedliche Strategien, wie dein Team auch zusammengestellt sein soll. Und wir können nicht alle Startups werden. Und was ich wirklich sehr, sehr eigenartig finde, ist, dass sich in den letzten vielen Jahren, über 10 Jahren, so eine Mentalität bei Unternehmensentscheidern aufgebaut hat. Sie haben keinen Bock, mit ihrer Stammorganisation zu arbeiten. Dann machen sie Folgendes. Dann bauen sie eine Retorte auf, wie so ein Startup, setzen da ein paar Freaks rein, die nicht wissen, dass sie Freaks sind, aber aus Sicht des Stammhauses sind sie Freaks halt irgendwie und glauben tatsächlich mit solchen Retorten-Unternehmensgründungen halt einfach, die sie dann als Startup platzieren, glauben dann wirklich nachhaltig eine Organisationsveränderung beizuführen. Und das finde ich sehr, sehr, das finde ich sehr schade für alle anderen, dass Subkulturen aufgebaut worden sind, halt einfach, die einer Stammbelegschaft aufzeigen, wie scheiße sie sind. Ich sag's mal genau, wie es ist. So, ihr seid unbeweglich, ihr seid uns zu bequem geworden, ihr kostet zu viel Geld, halt einfach. Wir zahlen lieber für eine Horde junger Leute mehr Geld. Na, die sind schon mit Mitte 20, sind die überbezahlt halt einfach oder mit Mitte 30 oder mit Anfang 30. Die sind für den Arbeitsmarkt nicht mehr tauglich. Also die Aufgabe, die wir heute haben, ist zum Beispiel in der Personalrekrutierung mit 30er Männer und Frauen wieder runterzufahren. Die sind überbezahlt gewesen. Die haben teilweise einen Porsche gefahren. Die werden bezahlt, wie ich halt irgendwie. Und dann die Frage ist, was habt ihr denn geleistet? Sagen,
vielleicht wirst du so schlecht bezahlt.
Ja, aber ich kann damit leben. Also ich hab ein schönes Haus, ich habe eine gesunde Familie und ich fahre mein Lieblingsauto halt irgendwie, weil das einzige Auto ist, wenn ich damit mal einen Unfall mache, da weiß ich, da überlebe ich, das ist ein Audi A6. Ja. Der geht. Der ist schwer, der hat 3 Tonnen, der hat den größten Serienmotor drin hat einfach, der sieht nicht protzig aus, ist ja auch wichtig im Mittelstand, dass du nicht so ein Butterfly-Auspuff-Ding fährst halt irgendwie mit silbernen Außenspiegeln hat irgendwie, das sind so die Proleten Familienkutschen hat irgendwie, ja. Aber das muss er selber entscheiden. Aber dass du natürlich halt auch mit den Dingen auch einfach zufrieden bist, die du hast, das ist Luxussegment.
Das ist ein
Auto für 80, 90.000 Euro. Ich finde, das ist sehr, sehr viel Geld halt einfach. Und wenn ich mir dann schaue, ein E-Auto soll da 120 und auch ein Audi 120, 130.000 Euro, ist ja, nein, das tut mir leid. Also E-Mobilität hin oder her, aber da habe ich kein Öko-Herz mehr. Außerdem brauche ich einen Wagen halt irgendwie, den ich treten kann, auf den ich mich verlassen kann. Ja. Ich habe keine Zeit dafür. Ne? Aber unabhängig von meinen persönlichen Bedürfnissen, es ist halt einfach so, das ist eine gute Zeit und das finde ich, deswegen bin ich da nicht optimistisch, sondern ich bin insofern zufrieden mit mir persönlich, mit meiner Familie, mit meinem Unternehmen, was ich da leiten darf für die Familie Brünninghoff, weil wir an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen sind, wofür Brünninghoff steht. Na? Mittelständisch, introvertiert, ruhig, handwerklich, Leistung wird belohnt und nicht überbezahlt und so weiter. Und du musst was geschaffen haben, damit du halt auch mehr Geld kriegst. Mhm. Und nicht, du kriegst mehr Geld, nur weil irgendeiner da so einen Traum von Veränderung lebt und einen Zustand, der in den nächsten 10 Jahren nicht kommen wird, eintritt. Deswegen sind halt auch all die ganzen Fabriken, die hier in Deutschland aufgebaut werden, sind, um was auch immer zu tun, Module zu bauen oder Wohneinheiten zu schaffen, halt irgendwie. Das sind es leider Gottes von Menschen entwickelt hat, einfach die nichts von Bauen verstehen. Die verstehen was von Produktion, aber sie verstehen nichts von Bauen. Halt einfach der Markt ist halt so klein hier in Deutschland. Er ist so groß auf der einen Seite, dass sich die Österreicher und die Schweizer jedes Mal wieder reintrauen.
Ja.
Ja. Ja. Aber er ist am Ende des Tages für uns Deutsche denn so klein, dass gewisse Standards und Logiken, die man sich angeblich so sehr wünscht, um günstiger zu bauen und so weiter, nicht funktionieren. Und das finde ich auch cool, weil dafür gibt es ja diese Ausbildung des Ingenieurs hier in Deutschland. Deswegen sind wir ja da draußen auf der Welt ja bekannt, weil wir Menschen produziert haben die wir immer noch produzieren halt irgendwie, aus den Hochschulen, die in der Lage sind, komplexe Sachverhalte in einfache Konstruktion oder in machbare Konstruktion
zu wandeln. Ich wollte gerade sagen, machbare, gar nicht immer einfache, aber ich glaube, dieses Talent, was man dann entwickelt, eben diese Komplexität realistisch werden
zu lassen. Genau. Und warum sollen wir uns das kaputt machen in Deutschland? Ja. Nur weil da irgendwie einer gerade irgendwie das Geld nicht hat, um sich einen Wohnungsbau zu leisten, hat einfach. Ich finde, da muss man auch sehr stark aufpassen, auch als junger Mensch. Ich habe ja einfach dadurch, dass ich diese Lehraufträge ja machen dürfe, in Oldenburg habe ich meistens die Bachelor-Leute und in Biberach die Master-Leute, die schon 4 Jahre Berufserfahrung haben, weil da bin ich quasi in einen berufsbegleitenden Masterstudiengang eingebunden halt so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber gerade bei den Bachelor-Leuten, die wissen erstmal gar nicht, wie die Realität ist. Also deswegen erzähle ich denen immer von meinem Tagesgeschäft. Die sind auch immer 1:1 bei Verhandlungsterminen dabei. Dann verhandle ich am Telefon, mitten in der Vorlesung und 20 Leute gucken mich dann an. Und dann besprechen wir das nachher irgendwie. Das heißt, die sind in diesem Tagesgeschäft gar nicht drin. Die wissen auch nicht, dass beispielsweise Digitalisierungsthemen, Nachhaltigkeitsthemen, Kreislaufthemen gar keine Trends mehr sind, sondern teilweise schon etabliert sind bei wenigen Unternehmen, aber in der Breite viel. Die kriegen nichts davon mit, was sie eigentlich am Tag 1 nach der Einstellung leisten müssen. Und mit diesen Realitäten werden sie nicht konfrontiert und dadurch finden sie auch keinen Spaß an der Branche, weil sie halt einfach sich dann auch nicht mehr die Mühe geben, das nachzulesen. Die sind halt nicht auf LinkedIn oder die gehen halt nicht auf Veranstaltungen, um sich zu briefen halt irgendwie und mitzuerleben, wie die Welt funktioniert hat einfach. Machen kein Praktikum mehr halt.
Ja, genau. Ja. Ja. Also im Grunde genommen hast du ja gerade schön beschrieben, warum es so eine Formate wie uns gibt.
Ja.
Damit man das, was du gerade ja eben auch transportiert hast und auch ja vollkommen recht hast mit den Punkten, die du beschrieben hast, die sehe ich im Übrigen ähnlich, dass man sie nahe bringt und auf die Art und Weise, wie sie konsumiert werden, du vielleicht live in der Vorlesung, wir dann nachher auf den Ohren in der S-Bahn oder mit Video, wo auch immer diejenigen dann sitzen.
Richtig, genau, genau.
An der Stelle erstmal vielen Dank für diese tiefen Einblicke und für diesen trotzdem Grundoptimismus, den du einfach als Person aber mitbringst, fand ich sehr sympathisch. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.